Auferstehung, Teil 2. Es gab in Korinth einige, die von einer bestimmten Richtung der griechischen Philosophie beeinflusst waren. Und die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Lasst uns essen, lasst uns trinken, lasst uns die Sau rauslassen, denn morgen sterben wir und dann ist alles vorbei. Selbe Mentalität, wie viele Menschen heute das haben, diese Party-Mentalität. Hey, wir wollen Gott nicht verantwortlich sein, wir wollen nicht Rechenschaft ablegen für unser Leben, deswegen verleugnen wir das Übernatürliche, dass es irgendwas nach dem Tod gibt. Lasst uns essen, lasst uns saufen, lasst uns feiern und dann morgen sterben wir und alles ist vorbei. Problem ist, wenn es so ist, dann haben wir auch keinen Sinn hier in diesem Leben. Und keine Hoffnung und keine Perspektive längerfristig. Und der Paulus hat es diesen Leuten gezeigt. Er hat sie zuerst widerlegt, hat ihnen gezeigt, nein, es gibt Auferstehung, weil Jesus ist auferstanden. Und er hat uns das ganz klar bewiesen. Und zweitens hat er gesagt, wenn es keine Auferstehung gibt, Leute, dann gibt es auch keine Hoffnung. Und wir sehen das auch. Menschen klammern sich an das Hier und Jetzt mit allem, was sie haben. Weil das wirklich alles ist, was sie haben. Und das ist so traurig. Wir haben so eine komische Kultur, der Tod wird verdrängt. Ne? Das Einzige, was todsicher ist, der Tod wird verdrängt in unserer Kultur. Die Menschen versuchen verzweifelt ihr Leben zu verlängern. Michael Jackson. Solche Freaks, die im Sauerstoffzelt schlafen und versuchen irgendwie frisch zu bleiben. Leute, es funktioniert nicht. Menschen versuchen, ihr Leben zu verlängern. Auf Teufel komm raus. Menschen versuchen, sich ein Denkmal zu setzen. Ich denke an die Pyramiden in Ägypten. Und ich habe diese Woche in der Zeitung gelesen von Franco, dass der sich ein riesen Mausoleum hat bauen lassen. Wir sehen auch die Verzweiflung und die Angst von Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind. Sehr eindrücklich diese letzte Woche von diesem Briten, ich glaube 60, 64, 65 Jahre alt, der da im Irak verschleppt worden ist. Und es ist eine krasse Situation. Wir haben gesehen, wie der, oder gehört davon, wie der gefleht hat, ich will noch nicht sterben. Es ist traurig, diese Hoffnungslosigkeit zu sehen. Tod ist die Stunde der Wahrheit oft. Voltaire, dieser große Spötter und der Wegbereiter der französischen Revolution, von dem wird berichtet, dass er die ganze Nacht vor seinem Tod nach einem Priester geschrien hat. Und die Krankenschwester, die ihn betreut hat, hat gesagt, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Ein Monat bevor der bekannte atheistische Philosoph Jean-Paul Sartre verstorben ist, hat er gesagt, dass er mit aller Kraft versucht, dem Gefühl der Verzweiflung zu widerstehen. Und dass er sich selbst einredet, ich weiß, ich werde in Hoffnung sterben. Und dann hat er aber hinzugefügt, aber Hoffnung braucht eine Grundlage. Und die hat er nicht gehabt. Paulus würde sagen, ja genau, Hoffnung braucht eine Grundlage. Die Grundlage ist die Auferstehung von Jesus. Ohne ihn sind wir ohne Hoffnung. Dann ist wirklich alles, was uns bleibt, Verzweiflung. Aber mit ihm, weil er auferstanden ist, werden wir auferstehen. Und obwohl diese atheistischen Philosophen, diese Leute, die das Übernatürliche verleugnen wollen, die ohne Gott leben wollen, obwohl sie eigentlich keinen Sinn für ihr Leben hier haben, wenn sie wirklich nachdenken und keine Perspektive haben, sind sie trotzdem Spötter, solange es ihnen gut geht zumindest, solange sie den Tod irgendwie verdrängen können. Und so war das auch zur Zeit von Paulus. Und hier im Vers 35, wo wir heute Morgen beginnen, da erwartet der Paulus solche Spottfragen. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Oho, Paulus, Auferstehung. Wie werden die Toten denn auferweckt? Wären die Gerippe dann Mund zu Mund beatmet, sie wieder zum Leben kommen. Und was für ein Leib werden sie denn haben? Was, wenn einer an Herzversagen stirbt? Wird er dann mit einem kranken Herz auferweckt werden? Oder wenn ein Baby stirbt, wird es dann als Baby auferweckt werden? Oder wie ist es, wenn dein Leib von Würmern zerfressen wird und die Würmer, die müssen dann mal, wird Gott dann diesen Streck auferwecken? Oder was ist mit denen, die verbrannt werden und die Asche wird zerstreut? Oder wenn einer eine Nierentransplantation bekommen hat, vielleicht von einem Nichtchristen, wird Gott dann den Leib auferwecken und die Niere nicht? Weil, wie wird das sein? Wie wird das sein, Paulus? Wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Leib kommen sie? Und ich mag die Antwort von Paulus. Sagt im Vers 36, Tor, Blödmann, Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Blödmann, schau dich um. Es gibt überall Auferstehung, wenn wir uns nur umschauen. In der Natur, in der Schöpfung, die ganze Schöpfung zeugt von Auferstehung. Du siehst keinen ganzen Weizenhalm mit der Ähre und du siehst keine ganze Tomate, wenn du Tomaten pflanzt oder einen ganzen Blumenstrauß. Nein, du siehst ein totes, ein nacktes, ein unscheinbares Samenkorn oder irgend so eine hässliche, verrunzelte, dreckige Blumenzwiebel. Das wird gesät und dann aus diesem hässlichen Ding entsteht neues Leben. Und das ist ganz anders. Ganz andere Qualität als das Samenkorn oder diese Blumenzwiebel. Ich meine, wer würde sich eine Blumenzwiebel als Dekoration auf den Tisch legen? Das sind ja hässlich, die Dinge. Oder wer würde eine Tomatensuppe nur mit Samenkörnern kochen? Vers 38, Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Immer die Antwort auf die Frage, wie die Toten auferweckt werden. Gott. Gott gibt ihnen einen Leib. Wie den Pflanzen, so gibt Gott ihnen auch, denen die auferstanden sind, einen neuen Leib. Gib uns hier nicht mehr Erklärung. Wie wird die Auferstehung sein? Hey, Gott wird es tun. Sein Ding. Er, der das ganze Universum erschaffen hat, der alles, was existiert, in die Existenz gesprochen hat, er wird fähig sein, uns einen Leib zu geben. Und mit was für einem Leib? Er gibt jedem seinen eigenen Leib, entsprechend dem, der gesät wurde. Wie jeder Same seinen eigenen Leib bekommt. Na, wenn du Weizenkorn siehst, dann wirst du Weizen bekommen und keine Tomaten. Wenn du eine Tulpenzwiebel einsetzt, dann wird eine Tulpe daraus hervorwachsen und keine Nelke. Das ist auch die Antwort auf die zweite Frage hier. Wie wird unser Auferstehungsleib sein? Zumindest eine Antwort. Wir sehen hier, es wird einen Zusammenhang geben zwischen dem gesäten Leib und zwischen dem Auferstehungsleib, wie bei den Blumensamen. Auferstehungsleib, unser Leib, den wir erhalten werden in der Ewigkeit, wird der gesäte Leib sein, der natürliche Leib und mehr, viel mehr. Aber was immer von unserem natürlichen Leib übrig ist, wird dem hinzugefügt werden, dem Auferstehungsleib. Da wird es einen Zusammenhang geben. Ich denke, das beantwortet auch die Frage, die viele oft stellen, werden wir uns erkennen können, einander erkennen in der Ewigkeit. Ich glaube, ja. Es wird einen Zusammenhang geben, auf irgendeine Art und Weise, zwischen dem, wie wir jetzt sind und wie wir in der Ewigkeit sein werden. Wir wissen, die Jünger haben Jesus erkannt, nachdem er auferstanden ist. Und wie immer der aussehen wird, unser neuer Leib, jeder wird seinen eigenen Leib haben, einzigartig, so wie wir jetzt hier in dieser Welt einzigartig sind. Und wir werden einander erkennen. Zweite Illustration im Vers 39. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Seht ihr, Gott glaubt nicht an Evolution. Und er weiß es, er war der Einzige, der dabei war, wie die Erde entstanden ist. Menschen, Säugetiere, Vögel, Fische, alle nach ihrer Art erschaffen. Sind nicht alle dasselbe. Nicht alle von einem. Und auch wir Menschen, wir tun wirklich gut daran, wenn wir diese Unterschiede nicht verwischen. Denn die, die den Unterschied zwischen Mensch und Tier verwischen, die sagen, der Mensch ist prinzipiell eigentlich nicht vom Tier verschieden. Nur ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Zufälle. Wisst ihr was, diese Menschen fangen auch an, ihre Mitmenschen wie Tiere zu behandeln. Dann ist der Mensch nämlich plötzlich nicht mehr mehr wert als ein Tier. Und wir sehen diese perversen Dinge, wo Menschen Millionen ausgeben, um irgendwelche Robbenbabys zu retten und gleichzeitig Abtreibungskliniken finanzieren und sich für den Mord an alten Menschen einsetzen. Ist verrückt. Einer der führenden Leiter der Euthanasiebewegung, der australische Philosoph Peter Singer, hat zum Beispiel gesagt, wir sollen Kinder nicht nur bis zum dritten Monat umbringen dürfen nach ihrer Empfängnis, das, was die meisten Fristenregelungen in Europa zumindest erlauben, sondern er sagt, nicht nur bis zum dritten Monat nach der Empfängnis, sondern lass uns doch Kinder umbringen bis zum dritten Monat nach der Geburt. Bis zum 12. Lebensmonat dann eigentlich. Denn erst dann entwickelt das Kind so ein Ich-Bewusstsein und hey, wäre doch viel praktischer. Dann können wir uns anschauen, ob das Kind gesund ist oder nicht, ob es uns gefällt oder nicht. Und wenn nicht, dann schmeißen wir es halt weg. So wie wir Tiere schlachten, ne? Ist ja wirklich kein Unterschied. Und gleichzeitig tritt der Peter Singer auch für Menschenrechte ein, für erwachsene Tiere, für erwachsene Kühe zum Beispiel. Das Problem ist, er ist kein Spinner. Ist kein Spinner, sondern das ist logisch. Der Mann hat recht, wenn man von seinen Denkvoraussetzungen ausgeht. Der denkt es nur zu Ende. Wenn es keinen Unterschied gibt zwischen Mensch und Tier, dann warum soll man dann einen Unterschied machen, wenn es ums Schlachten geht? Diese Menschenrechte, die wir haben, die Lehre von der Heiligkeit des menschlichen Lebens, von der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, das kommt von den christlichen Wurzeln unserer Kultur, von denen wir uns jetzt so schön langsam verabschieden wollen, in Europa zumindest. Aber es kommt daher, dass die Bibel uns sagt, jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch ist unendlich wertvoll, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Ist unendlich wertvoll. Egal wie alt er ist, ob er geboren ist oder noch nicht geboren ist, ob er gesund ist oder krank ist, jeder Mensch hat unendlichen Wert. Aber in einer Kultur, wo die Grenzen verwischt werden, so wie die Evolutionstheorie das tut, wo Menschen sagen, es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und dem Tier, wir sind alle nur aufgewachsene Affen, wir sind alle nur Zufallsprodukte, ist alles gleich. So einer Gesellschaft werden die Schwachen und die Kranken und die Ungewollten und die Wehrlosen über kurz oder lang umgebracht. Und das ist die Richtung, in die wir in Europa gehen. Wir sind auf dem Weg dorthin. In Deutschland wird jedes dritte oder vierte Kind umgebracht. Wissen wir nicht genau, weil nicht alle Abtreibungen wirklich erfasst werden. Was wir wissen ist, dass 2003 wird es mit 41 Millionen Euro an Steuergeldern bzw. Krankenkassenbeiträgen gefördert haben und unterstützt haben. Hey, damit sollte man mal das Budget sanieren. Aber da traut sich keiner dran. Denken an die Euthanasiegesetze in verschiedenen europäischen Ländern, die es schon gibt. Und Leute, es wird noch krasser werden. Das ist die Konsequenz. Eine Kultur, die die Grenze zwischen Mensch und Tier verwischt, ist eine Kultur des Todes. Das ist nur eine Klammerbemerkung eigentlich hier. Das Argument, das der Paulus sagt, er sagt, es gibt verschiedene Leiber. Jede Pflanze hat ihren eigenen unterschiedlichen Leib und auch die Tierarten und die Menschen, jede haben ihr eigenes Fleisch. So sagt er auch im Vers 40. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der irdischen. Es gibt irdische Leiber, die wir kennen, die Leiber, die wir jetzt haben, die für die Erde geschaffen sind. Und die Erde ist genau auf diese Leiber abgestimmt. Wir brauchen Luft mit einer Mischung aus 78% Sauerstoff, 21% Stickstoff und noch 1% sonstige Gase. Und genau das existiert auf der Erde. Genau das, was unsere Leiber brauchen, unsere irdischen. Unser jetziger Leib ist auf die Erde abgestimmt und die Erde auf unseren jetzigen Leib. Aber die himmlischen Leiber, die wir bekommen werden, die werden anders sein. Die sind für den Himmel geschaffen. Und das heißt hier, anders ist der Glanz der himmlischen und anders der irdischen. Die himmlischen Leiber werden viel herrlicher sein als die irdischen. Genauso wie die Blume viel herrlicher ist als diese hässliche Schrumpelknolle, die wir gepflanzt haben. Drittes Beispiel hier aus der Astronomie. Vers 41. Ein anderer Glanz der Sonne und ein anderer Glanz des Mondes und ein anderer Glanz, der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. Wir wissen heute, dass jeder Stern ein einzigartiges Lichtspektrum hat. Es gibt verschiedene Körper in der Natur, in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt und Welt der Menschen, in der Welt der Sterne. Vers 42, und so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. So wird auch unser Auferstehungsleib anders sein als unser natürlicher Leib, den wir sehen. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Hey, Anti-Faltencremen, hin und her, Fitnessstudio hin und her. Unser irdischer Leib ist am Zerfallen. Wir befinden uns alle in einem langsamen Sterbensprozess. Schaut euch heute Abend mal lang in den Spiegel. Ihr werdet nicht lange brauchen, bis ihr merkt, dass wir vergänglich sind. Gott ist gnädig. Mit zunehmendem Alter sehen wir auch schlechter und das gleicht es dann ein bisschen aus. Aber Tatsache ist, zumindest ab den frühen 20er Jahren, glaube ich, baut jeder Teil des Körpers ab. Außer die Nase und die Ohren, die wachsen weiter. Seid ihr nicht froh, dass wir nicht mit dem Leib ewig leben werden? Könnt ihr euch vorstellen, in 100 Millionen Jahren, wie wir aussehen würden? Irgendwie so verschrumpelte Knollen mit riesen Ohren und riesen Nasen. Gott sei Dank werden wir einen neuen Leib erhalten. Und der wird unverweslich sein. Vers 43, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Unser natürlicher Leib ist unansehlich im Vergleich zu dem himmlischen, den wir bekommen werden. Es wird gesät in Unehre. Wenn zu viel Schokolade isst, dann kriegst du Pickel. Wenn du schwitzt, dann stinkst du. Unsere sündige Natur, die stinkt auch. Aber hier dieser unehrenhafte Leib, der wird auferweckt in Herrlichkeit. Der wird makellos sein. Seinem Aussehen, auch in moralischer Reinheit. Wir wissen, es wird keine Sünde mehr geben im Himmel. Matthäus 17, da lesen wir davon, von dem Berg der Verklärung. Da heißt es, und Jesus, er wurde vor ihnen, vor den Jüngern, umgestaltet. Das ist dasselbe Wort hier, was hier im Vers 51 verwendet wird. Das Wort Metamorphose kommt daher, wurde umgestaltet. Und das heißt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. War so herrlich, dass der Apostel das gar nicht beschreiben kann mit irdischen Worten. Ist unbeschreibbar. Fehlen die Vokabeln. So herrlich wird unser Auferstehungsleib sein. 2. Korinther im Kapitel 3 heißt es, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Sprich, dort von unserer moralischen Umwandlung, von unserer Heiligung. Die wird in der Ewigkeit abgeschlossen sein und wir werden so sein, wie er ist. Wir werden in jeder Hinsicht verherrlicht sein. Wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Vers 43, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Unser natürlicher Leib ist so schwach. Wir werden müde. Wir sind außer Atem. Wir werden krank, verletzt, manche behindert. Unsere natürlichen Leiber sind so schwach. Aber unser Auferstehungsleib, unsere geistlichen Leiber, die wir erhalten werden, die sind stark. Im Himmel wird es keine Müdigkeit geben. Im Himmel wird es keine Krankheit geben. Schau dich hier an, diesen Vergleich zwischen dem natürlichen Leib und dem geistlichen Leib. Verweslich, unansehlich, schwach im Vergleich zu unverweslich, herrlich, stark. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wenn wir noch nicht alles wissen, hey, das klingt gut für mich. Wird ungefähr so sein, wie wenn wir von einem Trabi in einen Ferrari umsteigen. Oder wenn wir von einem Zelt in eine Villa umziehen. Paulus verwendet das Bild eigentlich. Spricht im 2. Korinther im Kapitel 5 davon. Er sagt, wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem, freilich, seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Wir sehnen uns nach dem Besseren, nach dem Verherrlichten. Apostel Petrus sagt im 1. Petrusbrief Kapitel 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Und zu diesem Erbteil gehört auch dieser herrliche Auferstehungsleib, den der Herr für uns hat. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannesbrief Kapitel 3, schreibt dort, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Unser Auferstehungsleib wird Jesus ähnlich sein. Wir können in der Bibel, in den Evangelien nachlesen. Auferstehung Jesu, wie Jesus erschienen ist nach seiner Auferstehung, wir werden so ähnlich sein. Konnte durch Wände gehen, konnte sichtbar, unsichtbar werden. Versteckenspielen wird eine ganz neue Dimension bekommen im Himmel. Wissen, die Jünger haben ihn erkannt. Er war unheimlich schnell, er ist den Frauen begegnet am Morgen und dann den Jüngern zu Emmaus, zwischendrin nochmal den Petrus irgendwie und dann abends den Jüngern, wo sie alle versammelt waren. Wir werden nicht begrenzt sein durch Raum und Zeit, so wie wir das jetzt hier kennen. Unser geistlicher Leib wird aber doch auch irgendwie materiell sein. Jesus konnte essen, sie konnten ihn anfassen. Wir wissen nicht genau, wie wir aussehen werden, aber wir werden ihm gleich sein. Und hey, das langt mir. Sagt mir mal fürs Erste, wir werden Jesus gleich sein. Ich will Jesus gleich sein. Es gibt keine glücklichere, keine liebevollere, keine heiligere, keine schönere Person im ganzen Universum als Jesus. Und wenn er mir hier die Verheißung gibt, ich werde ihm gleich sein, sagt mir mal fürs Erste. Sagt mir bis zur Ewigkeit. Dann werden wir weitersehen. Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, das ist Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Adam wurde geformt von Gott. Natürlichen Leib aus der Erde, formte ihm aus dem Erdboden. Unser Leib hat chemisch dieselben chemischen Elemente wie der Dreck am Boden. Das ist ermutigend. Huh? Also er formte Adam aus dem Erdboden und dann hauchte Gott im Geist ein und er wurde zu einer lebendigen Seele. Im 1. Mose Kapitel 3 lesen wir dann nach dem Sündenfall, dass der Herr zu Adam sagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von da bist du genommen, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also wir haben eine lebendige Seele in einem vergänglichen Leib. Der letzte Adam, Jesus, das wissen wir schon aus dem Römerbrief, letzter Adam ist Jesus, der ist ein lebendig machender Geist. Er hat Leben in sich und er gibt Leben. Im Johannesevangelium heißt es, in ihm war das Leben. In Johannes 6 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Er sagt weiter, dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus hat gesagt zu Martha in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Kolosser 3, 4 spricht der Herr zu denen, die sich Jesus anvertraut haben. Und er sagt, wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Adam ist unser natürlicher Vater. Von ihm haben wir diesen natürlichen, vergänglichen Leib geerbt. Aber Jesus gibt uns geistiges Leben bei unserer Bekehrung. Dem Moment, wo wir sagen, ja Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Und ich will das im Vertrauen auf dich für mich persönlich in Anspruch nehmen. Komm in mein Leben als mein Erlöser und als mein Herr. Schenk dir, Herr, unser ewiges Leben. Unsere Sünde, das, was uns von Gott trennt, ist weggenommen. Und wir werden zum ersten Mal geistlich lebendig. Ewiges Leben. Ewiges Leben beginnt jetzt. Hier. Und es wird sich in aller Ewigkeit fortsetzen und vollendet sein dort. Gott wird uns dort einen geistlichen Auferstehungsleib hinzufügen zu diesem Leben. Aber wir werden eine lebendige Seele sein mit einem ewig lebenden Auferstehungsleib. Nicht mehr in einem vergänglichen Leib, sondern in einem unvergänglichen. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der ist von Adam. Der zweite Mensch vom Himmel, der Leib, den wir von Jesus bekommen. Wie der Irdische, wie Adam, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, wie Jesus, so sind auch die Himmlischen. Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wir werden ihm gleich sein. Unser natürlicher, verweslicher Leib ist nicht für die Ewigkeit, ist nicht für die himmlische Umgebung geschaffen. Wir wären so wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Es wäre wie eine Blumenzwiebel in einer schönen Blumenvase. So eine hässliche Tulpenknolle. Nein, das Verwesliche, das Vergängliche, das Unehrenhafte, das wird gesät. Dieser vergängliche Leib wird gesät wie ein Samenkorn. Und er wirkt auferweckt. Auferweckt wird das Unverwesliche, das Unvergängliche, der herrliche Auferstehungsleib. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Oder würdet ihr gerne in diesem Leib ewig leben wollen? All den Kreuzschmerzen und den Pickeln und den Falten und den Blähungen? Hey, nein, danke. Ich will gern von dem Zelt in die Villa umziehen. Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. beantwortet hier auch die Frage, was wird mit den Christen sein, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Er sagt hier, wir werden alle verwandelt werden. Die Verstorbenen und auch die dann noch Lebenden. Wir werden alle verwandelt werden. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 15 bis 18. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Sehr ermuntert einander mit diesen Worten. Wir werden alle verwandelt werden von Verweslichkeit zu Unverweslichkeit. In einem Augenblick, boom, werden wir beim Herrn sein, verherrlicht sein. Denn das Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Das Wort verwandelt ist hier wieder das Wort Metamorphose. Wir kennen das Wort, wir gebrauchen das Wort. Na, wenn so eine kleine, graue oder grüne, hässliche, kleine Raupe so mühsam einen Ast hochkriecht und sich dann in so einen Kokon einspinnt. Und in diesem Kokon wird diese Raupe zerlegt und zersetzt. Wenn man das aufbricht, da ist eine dicke, schleimige Brühe drin. Wird zersetzt, zerlegt und ganz neu aufgebaut. Nicht nur äußerlich verändert, sondern es wird eine ganz neue Natur, etwas ganz Neues. Und dann kommt aus diesem Kokon ein ganz neues Wesen hervor. Schmetterling. Wunderschöner Schmetterling. Und genau so was Radikales, genau so was Wunderbares wird mit uns passieren. Eine Metamorphose. Was Neues, ein ganz neuer Leib, ein ganz neues Leben, ganz neue Existenz. Wird unvergleichbar sein, wird unbeschreiblich herrlicher sein als die Existenz, die wir hier kennen. Im 2. Korintherbrief im Kapitel 12, da erzählt Paulus davon, dass er in den Himmel entrückt wurde oder vielleicht auch nur eine Vision gesehen hat vom Himmel, er weiß es nicht so genau. Aber er sagt, ich habe Dinge gehört, wahrscheinlich auch gesehen, die ich gar nicht beschreiben kann. Unbeschreiblich mit menschlichen Worten. Aber wir wissen, dass der Paulus sagt im Philipperbrief, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, denn das ist weit besser. Er hatte den Vergleich, er hat den Himmel gesehen. Er sagt, ich habe Lust abzuscheiden, nach Hause zu gehen, das ist weit besser als das Leben hier. Man könnte euch vorstellen, dass eine Raupe, nachdem sie verwandelt ist, diese Metamorphose erfahren hat und ein wunderbarer Schmetterling geworden ist, dass sie wieder sagt, ja, ich wünschte, ich wäre wieder so eine kleine graue Raupe. Ich wünschte, ich würde wieder am Boden rumkriechen und Staub schlucken. Würde ich niemals sagen. Hey, es ist wunderschön, Schmetterling ist frei, er kann fliegen. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese kleine graue Raupe sagt, hey, ist mir egal, ob ich Schmetterling werde oder nicht. Das ist eine blöde Raupe, wenn sie das sagt. Eine dumme Raupe. Und sie kann es nur sagen, weil sie keine Ahnung hat. Genauso wie diese Philosophen, diese Superschlauen heute, die sagen, ist mir egal, ob ich auferstehe, ist mir egal, ob ich lebe nach dem Tod. Hey, das sind Toren. Toren, sagt der Paulus, Blödmänner. Ist mir egal, ob ich Gottes Herrlichkeit und Gottes Nähe, seine Freude, sein Glück und diese tiefe Zufriedenheit, diese wunderbare Beziehung mit ihm erfahre oder ob ich in absoluter Einsamkeit und in Finsternis und Weinen und Zähneknirschen bin. Das ist die Alternative. Ist mir egal. Tor. Das kann nur jemand sagen, der keine Ahnung hat. Ist nicht egal. Ist nicht egal, ob wir verherrlicht werden oder nicht. Ist nicht egal, wo wir die Ewigkeit verbringen. Vers 54, Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod ein Sieg? Wo ist der Tod ein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod hat nimmer den Sieg, sondern wir haben den Sieg in Jesus. Wir sind nimmer besiegt von dem Tod. Geistlicher Tod, die Trennung von Gott. Physischer Tod, dass wir im Grab bleiben. Unsere Sünde ist der Stachel des Todes, heißt es hier. Die Sünde, das ist das, was uns verdammt, was uns von Gott trennt, was uns tötet. Das Gesetz ist die Kraft der Sünde. Das Gesetz ist der Spiegel, der uns vorhaltet, uns bewusst macht, dass wir Sünder sind, der uns anklagt. Aber Jesus hat unsere Sünden aufs Kreuz getragen. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann ist unsere Schuld weg, dann ist dieser Stachel des Todes gezogen. Wir sind geistig lebendig geworden bei unserer Bekehrung, bei unserer Lebensübergabe. Diese Trennung zu Gott ist aufgehoben. Wir haben ewiges Leben in Jesus. Sein ewiges Leben, was er durch uns lebt. Und er wird sogar unsere Leiber auferwecken und mitverwandeln zu einem wunderbaren Auferstehungsleib. Und das, was verweslich ist und unehrenhaft und schwach ist, das wird ins Unverwesliche verwandelt. Ins Herrliche, ins Starke. Tod, wo ist ein Stachel? Tod ist nur das Eintrittstor in die Herrlichkeit für uns. Für uns Christen hat der Tod keinen Stachel. Er hat den Schrecken verloren. Wieder Philipperbrief. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Tod ist wie eine Biene, von der wir Menschen uns fürchten. Aber Jesus hat diese Biene gefangen in seinen Händen. Und sie hat ihn gestochen. Der Stachel, der steckt jetzt in seiner Hand. Und alles, was die Biene kann, ist summen. Alles, was sie tun kann. Tod kann summen. Aber Realität ist, wenn wir sterben, dann ist es die letzte Niederlage für Satan, nicht für uns, sondern für ihn. Hey, der Tod befreit uns für immer aus seinem Machtbereich, aus seiner Gegenwart. Für uns ist der Tod nichts Negatives. Für uns Christen. Es ist nicht etwas, vor dem wir Angst haben müssen. Es ist eine Beförderung für uns. Beförderung in Jesu Gegenwart. Es ist der Umzug von einem Zelt in eine Villa. Es ist eine Verwandlung von einer kleinen, stinkigen, grauen Raupe in einen wunderbaren, herrlichen Schmetterling. Es ist die Heimkehr. Die Heimkehr vom Krieg. Sterben ist Gewinn, sagt der Paulus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin bereit, nach Hause zu gehen. Wann immer her, jederzeit. Wenn jemand stirbt, der Jesus vertraut hat, das ist nichts Schlechtes. Wir trauern um die Person, aber es ist eine selbstsüchtige Trauer, weil wir sie vermissen. Aber dieser Mensch, der hat es geschafft. Der ist zu Hause. Der ist in Gottes Gegenwart. Der ist in seiner Herrlichkeit. Da gibt es keine Sünde, kein Leid, kein Tod, keine Krankheit, keine gebrochenen Herzen mehr, keine Beziehungsprobleme, keine Sorgen, keine Tränen. Er ist verwandelt in einem verherrlichten Leib, in einer perfekten Umgebung, in perfekter Beziehung mit Jesus. Es ist weit besser abzuscheiden, als hier zu bleiben. Wir Christen, wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine reale Hoffnung, wir haben eine begründete Hoffnung, eine rationale Hoffnung. Weil Jesus ist auferstanden, das ist eine Tatsache, haben wir letzte Woche gesehen. Und weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, weil wir ihm vertrauen, weil wir mit ihm identifiziert sind. So im Gegensatz zu diesen gottlosen Philosophen, die ich am Anfang der Predigt heute zitiert habe, können wir Christen mit Friede und mit Freude und mit Zuversicht in den Tod gehen. Schaut euch an zum Beispiel dem ersten Märtyrer, den Stephanus. Apostelgeschichte 7, wer mitlesen will. Als er gesteinigt wurde und seine Mörder, die haben geschrien und geflucht und haben ihn umgebracht und mitten von dem Lärm, er hatte völligen Frieden. Apostelgeschichte 7, Vers, ich weiß nicht, welcher Vers, stellt da mal hin. Apostelgeschichte 7, Vers 54, fangen wir da an. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Das sind jetzt die Juden, mit denen der diskutiert hat, der Stephanus. Und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknieend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Schlafen gegangen, so ganz friedlich. Von Petrus wird uns überliefert, als er hingerichtet werden sollte für seinen Glauben, als er gekreuzigt werden sollte, dass er gesagt hat, kreuzigt mich, nicht so wie meinem Herrn, kreuzigt mich auf den Kopf gestellt, Kopf nach unten. Ich bin nicht wert, zu sterben wie mein Herr. Petrus hatte keine Panik vor dem Tod. Letzten Worte von John Wesley. Er hat gesagt, das Beste von allem ist, Gott ist mit uns. D.L. Moody, dieser große Evangelist, hat zu seiner Familie gesagt, ich bin nicht entmutigt. Ich will so lange leben, solange ich brauchbar bin, aber wenn mein Werk getan ist, will ich weg und da oben sein. Er war krank gegen Ende seines Lebens. Und am nächsten Morgen wachte er nach einer ruhelosen Nacht auf und Moody sagte ruhig, die Erde vergeht, der Himmel öffnet sich vor mir. Und sein Sohn, der bei ihm gesessen ist, hat gedacht, dass er träumt. Und er hat gesagt, nein, nein, das ist kein Traum. Es ist wunderbar. Wenn das der Tod ist, ist das schön. Es gibt kein Tal hier, Gott ruft mich und ich muss gehen. Ich habe einen Bericht gelesen über verfolgte Christen von einem afrikanischen Mädchen aus dem Sudan. Die hat Anbetungslieder gesungen, während ihre Mörder sie vergewaltigt haben und sie umgebracht haben. Wie können diese Menschen dem Tod so ins Auge sehen? Weil sie Frieden hatten mit Gott. Und weil Sterben Gewinn ist für die, die Jesus vertrauen. Wir haben eine wahre Hoffnung in Jesus. Da will ich dich heute Morgen fragen, wie würdest du sterben, wenn heute dein Tag wäre? Hast du Frieden mit Gott? Hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Wenn du nicht sicher bist, geh nicht nach Hause, ohne das festzumachen. Ohne vielleicht mit irgendjemandem zu beten. Sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich vertraue mich dir an. Weil ohne Jesus haben wir keine Hoffnung. Aber in ihm haben wir ewiges Leben in Herrlichkeit. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Vers 58 zum Abschluss. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Weil es die Auferstehung, weil es ewiges Leben gibt, hey, dann lasst uns leben mit einer ewigen Perspektive. Weil wir eine Hoffnung haben, haben wir auch einen Sinn und eine Perspektive und eine Motivation für unser Leben hier und jetzt. Ist nicht alles egal. Ist nicht egal, wie wir leben. Nochmal die Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht geoffenbart worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann sagt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, der Bergpredigt, er hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Lebt nicht für das Vergängliche. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Eines Tages werden wir alle vor Jesus stehen. Und er wird unser Leben beurteilen. Für uns Christen, wir werden gerettet sein. Es wird nicht um Erlösung oder Verdammnis gehen. Aber es wird um Belohnungen gehen. Er wird unser Leben beurteilen und alles, was wertlos war, das wird verbrennen. So wie Heu und Stroh und diese Materialien. Aber alles, was wir für ihn getan haben, mit der richtigen Motivation, für das werden wir belohnt werden. Alles Wertvolle wie Gold und kostbare Steine. Das ist das Bild, was Paulus verwendet, wo er darüber spricht. Wir werden belohnt werden. Ich möchte es eines Tages hören, dass Jesus zu mir sagt, du recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Herrlichkeit deines Herrn. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Wir Christen, wir haben keine Angst vor dem Tod. Sogar ein Vorteil für uns. Ist ein Gewinn für uns. Aber solange wir hier sind, heißt es, dass der Herr uns gebrauchen will. Sonst hätte er uns schon nach Hause geholt. Gott ist kein Sadist, der, ich glaube, er lässt uns keinen Augenblick länger hier als notwendig. Für ihn sein ist weit besser. Tatsache, dass wir noch hier sind, Leute, heute Morgen, heißt, dass Gott was vorhat mit uns. Dass er uns gebrauchen will. Und so wollen wir fruchtbar sein für ihn und aktiv sein für ihn. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir erlöste Menschen sein dürfen. Und Jesus, wir danken dir, dass wir Menschen sein dürfen mit Hoffnung. Gott, wir glauben dir. Wir glauben, dass das die Wahrheit ist, was du hier sagst. Wir glauben, dass das, was du uns hier beschreibst, diese Herrlichkeit, dieser unvergleichlich bessere Ort und bessere Leib und bessere Situation, die wir in der Ewigkeit haben werden. Gegenüber dem, wie das Leben hier ist. Wir glauben dir, Jesus. Und wir glauben, weil du auferstanden bist, werden auch wir auferstehen. Wir danken dir, Herr, dass es kein blinder Glaube ist, sondern dass wir uns festhalten können an dieser Tatsache, die ohne Zweifel bewiesen ist, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Ich danke dir für diese sichere Hoffnung, für diese Gewissheit, die wir haben dürfen, für diese Perspektive, Gott. Ewige Perspektive. Und ich danke dir, Herr, dass uns das Sinn gibt und Hoffnung und Kraft für hier in dieser Welt, für unser Leben hier und jetzt. Und Gott, lass es uns zur Motivation sein, dass wir unser Leben nicht irgendwie verschwenden oder für sinnlose Dinge einsetzen und nutzen, Herr, sondern dass wir Frucht bringen. Für dich, Gott, dass wir für dich leben, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Weil wir wissen, es ist nicht umsonst. Es ist nichts umsonst. Es wird ewig Bestand haben, was wir hier in dieser Welt für dich tun und für dich einsetzen. Ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder erinnerst an die Ewigkeit. Wir brauchen das. Wir sind so auf das Hier und Jetzt bezogene Menschen. Wir werden so reingezogen in den Alltag, dass wir so leicht vergessen, Herr, dass wir ewige Wesen sind. Ewige, lebendige Seele in
einem vergänglichen Leib, aber Herr, du wirst es ändern. Wir werden ewig leben in einem unvergänglichen Leib. Und Gott, so hilf uns, dass wir diese Perspektive nie verlieren. Erinnere uns immer wieder dran, an die Ewigkeit. Und dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Dass es nicht unser Zuhause ist. Und Herr, wir freuen uns an dem Tag, an dem du uns heimholst. Oder wo du wiederkommst und uns einfach verwandelst und dann nach Hause holst. Lass uns leben in dieser Freude, in diesem Frieden, in dieser Hoffnung, Gott. Wir danken dir, Jesus, für all das, was du für uns getan hast und für all das, was du für uns erkauft hast. Wir sind reich beschenkt, Gott. Du bist wunderbar und wir danken dir dafür, Herr Jesus. Amen.